Als am 9. November 1989 die Mauer fällt, strömen die Leute in den Westen. Die Grenze ist offen. Die Menschen feiern. Sie haben ihre Freiheit zurück, können gehen, wohin sie wollen. Doch für die Gefangenen in den Haftanstalten der DDR gilt dies nicht. Ihre Mauer steht noch, unüberwindbar. Sie machen sich Sorgen um ihre Zukunft im vereinigten Deutschland. Was der Mauerfall für sie bedeuten wird, wissen sie nicht. Von 1970 bis 1990 waren durchschnittlich ca. 30.000 Menschen in der DDR inhaftiert, immerhin fast 0,2% der Gesamtbevölkerung des Landes. Ein Großteil der Gefangenen waren sogenannte politische Häftlinge, die wegen Republikflucht oder der Teilnahme an Demonstrationen verurteilt wurden. Viele politische Gefangene hatten die Gefängnisse bis Ende Dezember 1989 im Zuge von mehreren Amnestien verlassen. Gefangene mit einer längeren Haftstrafe erlebten die Wiedervereinigung und die Zusammenlegung des Strafvollzugs im Gefängnis. Sie sind selten im Fokus der zeitgeschichtlichen Forschung. Es gibt nur wenig Publikationen und kaum Aussagen von Zeitzeuginnen. Johannes Drews gehört zu den wenigen Menschen, die auf dieses Thema aufmerksam machen. Er arbeitet in der DDR als Gefängnisseelsorger in der Strafvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel. Dort hat er die gesamte Wendezeit mit allen Unruhen und Veränderungen erlebt. Zunächst nur als Pfarrer in der Gemeinde der Kleinstadt Premnitz in Brandenburg tätig, übernimmt er 1988 den Posten des Gefängnisseelsorgers in einer der größten Haftanstalten der DDR. Vor seinem Antritt als Seelsorger wird er von der Stasi durchleuchtet. Seine Arbeit in der Strafvollzugsanstalt ist stark reglementiert und eingeschränkt.
Eigentlich war das gar keine Seelsorge, sondern es war nur, dass ich alle 4 Wochen Gottesdienst halten durfte und auch keinen Kontakt zu den Gefangenen haben sollte. Aber von Gottesdienst zu Gottesdienst habe ich dann diese Vorgaben mehr und mehr durchbrochen. Ich habe den Gefangenen die Hand gegeben im Gottesdienst. Ich habe mir ihren Namen sagen lassen. Und immer mehr haben wir miteinander gesprochen, was seitens der bewachenden Polizisten mit Argwohn gesehen wurde und auch kritisiert wurde.
Die Situation in den Gefängnissen spielt im Alltag der DDR keine Rolle. Den Medien ist es untersagt, über die Zustände in den Haftanstalten zu berichten. Selbst in Fernsehserien wie Polizeiruf 110 oder in Kriminalromanen dürfen keine Szenen auftauchen, die eine Haft in der DDR beschreiben oder zeigen. Den Bediensteten ist es untersagt, sich im Familien- und Freundeskreis zu den Geschehnissen in den Gefängnissen zu äußern. Auch die Gefangenen dürfen in Briefen oder bei Besuchen nicht über das Anstaltsleben sprechen. Ziel ist eine komplette Abschottung des Strafvollzugs nach außen.
Jeder Strafgefangene war eigentlich ein Staatsfeind, weil er der sozialistischen Gesellschaft, dem Aufbau des Sozialismus, wie immer gesagt wurde, geschadet hat. Deshalb kam in der Öffentlichkeit auch kaum etwas vor von den doch oft schwerwiegenden Verbrechen, die auch in dieser Zeit begangen wurden.
In welcher Haftanstalt eine Einweisung erfolgt, orientiert sich nicht an der Nähe zum Wohnort oder der Familie, sondern wesentlich am Bedarf von Arbeitskräften in den jeweiligen Regionen. Das Arbeiten im Gefängnis ist Pflicht. So erfüllen die Gefangenen einen wichtigen ökonomischen Zweck in der DDR. Viele große Betriebe beschäftigen Häftlinge, zum Beispiel das Elektromotorenwerk in Wernigerode.
Dort mussten die Gefangenen große Elektromotoren vor Hand wickeln. Ihre Hände waren ständig kaputt von dem Kupferdraht, den sie dort berühren mussten. Am Rand war eine Pinkelecke, die war total verrostet. Daneben ein Waschbecken, ebenso verrostet, wo man sich eventuell mal einen kleinen Tee machen konnte. In dieser großen Halle am Ende, wo es zugig und kalt war, da waren Rohre an der Decke und ein bisschen Plaster abgehangen. Dort konnten die Gefangenen nach der Arbeit, Duschen.
Von dem erarbeiteten Lohn haben die Gefangenen kaum etwas. Bis auf eine kleine Zahlung landet das Geld bei den Haftanstalten. Zu der hohen körperlichen Belastung kommen die schlechten Haftbedingungen. Die Gefangenen werden weitestgehend sozial isoliert, ihre Bewegungsfreiheit komplett eingeschränkt. Besuch dürfen sie nur selten empfangen. Alle 1 bis 2 Monate ist es erlaubt, bis zu 2 Personen für 1 Stunde in der Haftanstalt zu treffen. Ein weiteres Problem ist die Überbelegung in den Gefängnissen. Mitunter müssen sich bis zu 30 Gefangene einen Haftraum teilen. Die Ausstattung der Zellen ist dürftig, erzählt Johannes Drews.
Ich erinnere mich an einen Haftraum. Da waren 12 Gefangene drin und dann standen dort diese Eisenbetten, 3 Stock übereinander, ein Schrank, ein kleiner Tisch und 4 Stühle und in der Ecke ohne jeden Sichtschutz ein Klo. Das war dann die Art der Unterbringung. Man kann sich vorstellen, wie entwürdigend das war und eigentlich nicht auszuhalten.
Als im Jahr 1989 die Proteste in der DDR zu wachsen beginnen, wird der Wunsch nach Veränderungen auch in den Gefängnissen laut. Verhaftete Demonstrierende tragen die Nachrichten über Unruhen und Proteste in die Haftanstalten. Auch Johannes Drews beginnt bei seinen monatlichen Gottesdiensten über die politischen Bewegungen in der DDR zu berichten.
In diesen Jahren wurde es ja in der Gesellschaft immer unruhiger. Und so auch im Gefängnis. Es waren unruhige Zeiten. Und am Schluss des Gottesdienstes habe ich dann immer erzählt von den Friedensgebeten, von den Demonstrationen. Und die Gefangenen ihrerseits haben erzählt, dass im Gefängnis sie Arbeitsniederlegungen gemacht haben und um ihre Rechte kämpften und auch für sich Veränderungen erstreiten wollten.
Auf die ersten Streiks und Proteste reagiert die Gefängnisleitung hart. Arbeitsniederlegungen werden mit Arresthaft und Verlegungen in andere Haftanstalten bestraft. Doch die Proteste lassen nicht nach und der Druck auf die Gefängnisleitung wächst. Die Gefangenen in der Strafvollzugsanstalt Brandenburg können so einen Besuch der Presse erstreiten. Am 5. Dezember 1989 dürfen erstmals Journalistinnen und Journalisten in die Haftanstalt, um sich selber ein Bild von den Bedingungen zu machen. Nach einem Rundgang durch das Gefängnis wird eine Pressekonferenz abgehalten, an der auch über 100 Gefangene teilnehmen.
Das hat enorme Veränderungen angestoßen. Es gab eine Gefangenenmitvertretung, wie sie ja im Strafvollzugsgesetz der Bundesrepublik Deutschland auch angedacht ist. Und es bedeutete für die Seelsorge, dass ich ab diesem Zeitpunkt dann auch Freiräume hatte, Einzelgespräche durchführen konnte, Gruppenangebote machen konnte. All das dann ab Januar 1990. Und für die Gefangenen bedeutete es, dass auch sie mehr Freiräume hatten und dass hier vieles ans Licht kam, was so bemängelt wurde. Das konnte jetzt erstmalig genannt werden.
Auch in der Strafvollzugsanstalt im sächsischen Bautzen gewährt die Gefängnisleitung der Presse Zutritt. Bei dem Besuch eines Fernsehteams im Dezember 89 trägt ein Gefangener die Forderungen vor.
An alle Strafgefangenen, wir rufen zum Generalstreik auf, bis folgende Forderungen erfüllt sind. Forderung: Generalamnestie, darunter alle Staatsschulden entfallen, Gespräch mit der Presse und vom neuen Forum sowie mit Vertretern der Motorregierung. Die volle Auszahlung unseres erarbeiteten Geldes. Wir fordern den gesetzlichen Jahresurlaub. Lasst euch von den SV-Angehörigen nicht provozieren oder einschüchtern. Wendet bitte keine Gewalt an, denn dann ist alles umsonst. Sollte man unsere Forderung nicht akzeptieren, dann treten wir in Hungerstreik. Denkt daran, wir haben nur die eine Chance. Wir sitzen alle in einem Boot.
Am 6. Dezember werden zahlreiche politische Häftlinge und Gefangene mit einem geringen Strafmaß im Zuge einer Amnestie entlassen. Auch für die Gefangenen mit einer längeren Haftstrafe verbessern sich die Bedingungen. Sie bekommen mehr Bewegungsfreiheit. Der Briefverkehr wird nicht mehr eingeschränkt. Gefangenenräte, die sich schon vorher gegründet hatten, werden legitimiert. Auch der Zugang zu Medien wird erweitert. Doch je näher die Wiedervereinigung rückt, desto größer wird bei ihnen die Angst, im Wendeprozess vergessen zu werden. Wie es für sie weitergeht, wissen sie nicht. Ein Gefangener der Haftanstalt Bautzen beschreibt die Frustration in den Gefängnissen.
Hat sich schon nicht geändert in der Wende für uns.
Es ist doch nicht so viel verlangt, dass die Leute von der Leitung sagen, von jedem Kommando 5 Mann, wir holen 2 Leute von draußen, die klären euch auf klipp und klar, das und das sind wir in der Lage zu ändern, das und das können wir in der Wege leiten. Da ist doch der Knaster zufrieden.
Der deutsche Einigungsvertrag sieht vor, die in der DDR häufig politisch gefärbten und mit einem überhöhten Strafmaß gefällten Urteile zu übernehmen. Am Abend des 19. September 1990, wenige Tage vor der Wiedervereinigung, steigen 4 Gefangene auf das Dach des Verwaltungsgebäudes der Strafvollzugsanstalt Brandenburg. Die Gefängnisleitung benachrichtigt umgehend Johannes Drews, der daraufhin in die Haftanstalt kommt, um mit den Gefangenen in Kontakt zu treten.
Die erste Maßnahmen waren, dass ich dort oben mit den Gefangenen sprechen durfte und dass ich von der Anstalt her den Gefangenen Seile gegeben haben, dass sie sich da oben auf dem Dach festbinden, dass um Himmels Willen keiner herunterfällt und es hier Tote gibt oder ähnliches. Heute wird oft gesagt, dass die Dachbesetzung sowas ähnliches wie eine Gefangenenmeuterei war oder eine Revolte. Das war es aber auf keinen Fall. Es war ein Hilfeschrei der Gefangenen. Wir dürfen hier nicht vergessen werden. Die Gefangenen wollten eine Überprüfung ihrer Urteile und sie wollten eine modifizierte Amnestie. Das hieß einen gestaffelten Straferlass.
In der gesamten DDR schließen sich Häftlinge dem Protest an, besetzen Dächer oder treten in den Hungerstreik. Daraufhin erhält Johannes Drews am 24. September die Möglichkeit, bei einer Sondersitzung des Volkskammerpräsidiums zu sprechen und dort die Forderungen der Gefangenen vorzutragen. 4 Tage später verabschiedet die Volkskammer das Gesetz zum teilweisen Straferlass, welches unter anderem eine Ermäßigung der Strafen um 1/3 vorsieht. Davon ausgenommen sind Mord und schwere Gewalt und Sexualdelikte. Außerdem sollen alle Urteile nach der Wiedervereinigung von einer unabhängigen Kommission überprüft werden. Mit dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 erfolgt auch die Zusammenlegung des Strafvollzugs. Viele Gefangene versuchen, ihre als unfair empfundenen, in der DDR gefällten Urteile überprüfen zu lassen. In der Realität funktioniert das schlecht. Die Entscheidungen werden häufig auf den schon vorliegenden Urteilen gefällt. Die Anhörungen der Gefangenen sind kurz und eine Diskussion darüber, wie Ermittlungen in der DDR geführt wurden, findet aus Zeitgründen nicht statt. Johannes Drews ist damals selber Mitglied in einer Überprüfungskommission.
Die Überprüfung für die Gefangenen ließ lange auf sich warten. Das begann erst 1991 dann. Und da konnte jeder Gefangene einen Antrag stellen. Aber letztlich brachte die Überprüfung nur für ganz wenige Gefangene etwas. Ich habe nach der zweiten Sitzung dann diese Arbeit unter Protest niedergelegt, weil ich mir gewünscht hätte, mit den Gefangenen, über den wir entscheiden sollten, selbst zu sprechen, um mir ein Bild von ihm zu machen. Denn wenn gesetzlich festgelegt war, dass da ein Gefängnisseelsorger drin ist, dann hieß es ja, hier sollte auch nach den Maßstäben der Menschlichkeit, nach den Maßstäben weiter der Barmherzigkeit über diesen Menschen entschieden werden. Und das war mir gar nicht möglich. Letztlich führte mein Protest dazu, dass ich dann die Arbeit niedergelegt habe.
Doch grundsätzlich haben sich die Haftbedingungen nach der Wende verbessert, sagt Johannes Drews. Neue Gefängnisse wurden gebaut, alte und marode geschlossen. Dazu kamen Vollzugslockerungen, also die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit und guter Führung in Begleitung von Beamten das Gefängnis zu verlassen und sich auf die Freiheit vorzubereiten. Ebenso wurde die Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung auf Bewährung nach 2/3 der Strafe eingeführt. Auch die Arbeit als Gefängnisseelsorger hat sich mit der Wende grundlegend verändert.
Für den Gefängnisseelsorger ist die Arbeit wesentlich besser geworden, oder sagen wir anders, Seelsorge überhaupt erst möglich. Der Gefängnisseelsorger ist innerhalb der Anstalt einer, der die Gefangenen vorbehaltlos annimmt und sie begleitet und somit den Gefangenen hilft, diese schwere Lebenssituation anzunehmen und gar diese Zeit dann irgendwo sinnvoll zu nutzen.
Die wenigen Berichte über die Zeit der Wende in den Gefängnissen zeigen, wie frustrierend es für die Gefangenen war, diesen Moment der Veränderung in Haft zu verbringen. Die Öffnung der Grenze blieb ihnen verschlossen. Wenn sie Jahre später entlassen wurden, fiel ihnen der Einstieg in das normale gesellschaftliche Leben durch das veränderte politische System oft noch schwerer. Den Moment des Aufbruchs aber haben sie für sich genutzt, um die Zeit des Freiheitsentzugs erträglicher zu machen.